Dieser Podcast wird präsentiert von Clank, unser Partner für kinderleichtes Sparen.
Hey Katie.
wir sind
so ein bisschen abgekämpft, weil wir ein bewegtes Wochenende, könnte man sagen, hinter uns haben. Und dieses bewegte Wochenende heißt, Ben war auf dem Golfturnier und ich glaube, die halbe Familie ist mitgereist.
Ja, weil es die österreichischen Staatsmeisterschaften sind. Und er hat jetzt nur noch nächstes Wochenende und der Sieg ist ihm im Grunde sicher. Er hat viermal Gold und einmal Silber bisher gemacht und jetzt noch zwei Spiele ausstehend. Und das war schon echt eine sehr heiße Erfahrung. Spannend.
Genau. Und wir haben uns überlegt, heute mal zum Thema zu machen, wie ist denn das eigentlich, wenn man so Talente bei seinen Kindern entdeckt? Inwieweit fördert man das und inwieweit überfordert man vielleicht auch Kinder? Und deshalb haben wir gesagt, wir sind 6 Stunden gestern zurückgefahren. Das war schon echt crazy. Aber es war wichtig, auch für Ben, dass wir da waren und dass wir mitgefeiert haben und dass wir im Grunde Teil dieser Veranstaltung waren. Finde ich extrem wichtig.
Vom Umtausch ausgeschlossen. Der Elternpodcast zum Buch von Katharina Pommer. Was Eltern nicht zu sagen wagen und warum sie trotzdem die besten Eltern der Welt sind. Wie wir als Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern können. Für eine erfüllte Partnerschaft, ein erfolgreiches Family Business und eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kindern. Du willst dich mit echten Eltern austauschen? Dann werde Teil der Mindshift Family und erzähle anderen Mamas und Papas von unserem Podcast. Denn auch für Eltern gilt, vom Umtausch ausgeschlossen. Von und mit Katharina und Norman.
Und ich erinnere mich, wenn ich damit vielleicht einsteigen kann, an meine Zeit im Leistungssport. Ja, also ich habe früher Florett und Degen fechten praktiziert und es war jeden Tag. Also es war dann wirklich so, Montag bis Freitag eigentlich Training, also Schule, nach Hause, diesen riesigen Fechtsack, an den ich mich erinnere. Ich weiß nicht, ob man den so kennt, wahrscheinlich kein Mensch. Sieht aus wie so eine riesen Birne, ja, weil man ja die Maske da reinkriegen muss, die ganzen Klamotten und den und dann das Florett oder den Degen. Und dann schulterst du das. Ich war, wie alt war ich? 8, 9 vielleicht, so in dem Dreh, 7. Dann gehst du zum Training und dann gehst du nach Hause, dann machst du deine Hausaufgaben und so weiter. Also du bist voll ausgefüllt und am Wochenende hast du Turnier. Aber es war für mich genau das, was ich machen wollte. Und das entdecke ich eben beim Ben auch. Ja? Dass diese Leidenschaft für den Sport und die sich auch challengen mit anderen und die Freundschaften, die dann entstehen und so weiter. Jetzt wäre natürlich die Frage, wann tritt eine Überforderung ein der Kinder?
Du bist doch dann auch deutscher Meister geworden.
Genau, deutscher Meister geworden damals.
Und was war das für ein Gefühl für dich? Kannst du dich daran noch erinnern? Weil dann komme ich zur Antwort auf deine Frage.
Ja, das ist eine richtig gute Frage, weil als ich das dann erreicht hatte, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt erledigt, das Projekt.
Also, du hast dann auch aufgehört,
oder? Ich habe dann aufgehört, weil es mir einfach auch zu viel war. Ich glaube, ich war einfach zu jung für diese Intensität. Also ich hab mir dann überlegt, die anderen sagen dann, hey, wir gehen jetzt schwimmen und dann so im Sommer und du sagst, ja, ich kann leider nicht, weil ich muss zum Training und dieses, ich muss zum Training, das sagst du halt 10-mal zu deinen Freunden und dann fragen die dich halt auch nicht mehr. Also es war meinem Umfeld eigentlich zu viel, also meinem Freundeskreis zu viel, als dass ich dann noch involviert war in irgendwelche Planungen. Aber es war mir dann auch einfach zu viel und zu eintönig. Vor allen Dingen dieses erreicht haben und was kommt jetzt als nächstes? Ja, klar, hätte man jetzt noch über Olympia nachdenken können. Ja, also war großer Fan damals von Anja Fichtel. Die war damals die Olympionikin im Florettfechten. Das hatte ich nicht auf dem Radar. Also das war nicht, ich war wahrscheinlich auch nicht im Kader der Olympioniken also vorgesehen. Ja. Und deswegen konnte ich einfach nur, also war die einzige Option für mich, einfach was anderes ausprobieren zu wollen. Und das war auch die richtige Entscheidung dann für mich.
Und wie haben deine Eltern reagiert?
Sehr gut, weil es war kein überreden, wovon ich eigentlich ausgegangen bin. Ne? Ich habe mich lange mit dem Gedanken rumgetragen, wenn ich mich noch so recht erinnere. Was sagt wohl mein Trainer? Der stand so über allem. Ja, also gar nicht so sehr die Eltern, sondern eher so der Trainer. Und ich hatte auch nicht den Mut, ihm das persönlich zu sagen. Ich habe meiner Mutter den Fechtsack in die Hand gedrückt und habe gesagt, du musst das machen. Und der kam dann auch zu uns nach Hause und sie hat dann auch mit ihm geredet und ihm erklärt, dass ich nicht mehr weitermachen will. Also es war jetzt nicht so, dass ich da kämpfen musste oder dass ich irgendwie gezwungen war, das jetzt weitermachen zu müssen oder so. Also das war, ja, das war dann für mich erledigt und das war eine interessanterweise ein sehr befreiendes Gefühl. Und ich habe danach, die Jahre danach, auch alle Sportarten durchprobiert, die es gibt. Weißt du, um diese Vielfalt irgendwie mal zu erleben.
Aber jetzt hast du dir eigentlich, oder im Grunde ist das die Antwort auf deine Frage, wann überfordert man ein Kind? Erstens, du hast in dem Moment aufgehört, als du kein realisiert hast, ich habe mein persönliches Ziel erreicht. Da gibt es jetzt nichts mehr, was ich noch erreichen könnte. Ich habe die Staatsmeisterschaft fertig. Ja, dann hattest du das Interesse verloren. Punkt zwei war, du warst ausgeschlossen von deiner Peer Group. Du warst kein Teil mehr davon. Und der Leistungssport mit den anderen, die wurden zu keiner Peer Group für dich. Das heißt, das war jetzt nicht das Zuhause, wo du gesagt hast, boah, da habe ich voll Lust drauf. Sondern du hattest diese Freude nicht mehr, diesen Elan nicht mehr. Und du hast gemerkt, ich will eigentlich, da kam die Sehnsucht, was anderes mit meinen Tagen anfangen. Das ist mir zu viel geworden. Also dieses Realisieren, mir ist es zu viel. Und dann das Dritte, du hast es kommuniziert und deine Eltern haben das angenommen. Also sie haben gesagt, ja klar. Und dann nicht noch mehr Druck und mein Gott, und wie du gesagt hast, überreden, jetzt mach halt und jetzt haben wir so viel Geld reingesteckt und so viel Zeit und du hast so ein Talent und du könntest ja dieses und jenes. Ne? Dann wird so das eigene projiziert auf das Kind, die eigenen Wünsche und deine Eltern haben aber gesehen, was dein Wunsch war und den vorrangig nach oben gestellt. Und dann hast du noch was beschrieben, dass eigentlich diese Autorität der Trainer war, was ja viele im Leistungssport beschreiben, diese Solidarität der Gruppe auch gegenüber, die Zugehörigkeit zum Trainer und dass der einfach eine absolute Autoritätsfigur auch gewesen ist und du dich dann nicht getraut hast zu sprechen und das dann deine Mama übernommen hat, was auch richtig ist, ja, in dem Alter. Da kann man kein Kind vorschicken und sagen, ja, aber das sagst du jetzt dem Trainer, sondern das muss man dann übernehmen und das Kind die Erfahrung machen lassen oder dem Kind die Erfahrung schenken, aha, ich habe mich in was richtig reingehängt, ich habe auch sehr, sehr viel erreicht und jetzt habe ich eine andere Entscheidung getroffen. Das wird akzeptiert und respektiert und da werde ich auch unterstützt dabei. Und überfordern tust du ein Kind dann, wenn es einfach regelmäßig keine Freude mehr hat. Also jetzt bei Ben ist das ja so, der hat einen unglaublichen Spaß dabei, zum Golfen zu gehen und der geht genauso noch schwimmen und der macht Fußball und er hat halt das Glück, ein riesengroßes Talent zu besitzen und das so unter Anführungsstrichen mit Leichtigkeit da immer zu gewinnen, was natürlich wirklich unter Anführungsstrichen ist, weil was der kleine Mann da am Platz macht, ist hervorragend. Ja. Aber der hat riesen Freude dran, der hat Spaß dran, der hat diese Meisterschaften gespielt und muss man sich vorstellen, geht da seine neuen Loch und es war einer der schwersten Plätze, also definitiv der schwerste Österreichs und einer der schwersten Europas und da sind die 3 Stunden gegangen, am Vortag auch schon 9 Loch und dann, was macht er mit dem, wo es das Stechen gab, mit einem zweiten Kind, das dann der Ben gewonnen hat gestern, standen die noch 2 Stunden nach dem Turnier, bis es dunkel wurde, am Platz und haben gepattet. Und das ist dieser Eigenantrieb, wenn ein Kind einfach sagt, ich habe voll Spaß dran, ich will das auch in meiner Freizeit machen. Und vielleicht geht es auf und er macht das weiter, bis er erwachsen ist. Und vielleicht geht es nicht auf und er hat einfach eine Zeit lang eine echt gute Zeit gehabt, viel Erfahrung gesammelt und macht dann was anderes. Who knows? And who cares? Also es ist ja das, dass wir immer wieder realisieren müssen, aha, okay, mein Kind hat da Präferenzen, hat Vorlieben, hat auch ein Talent, da gibt es ein Potenzial und ich treffe eine Entscheidung, das zu fördern. Und natürlich ist das ein Invest, ein zeitliches Invest, ein emotionales Invest auch, ja, und ein finanzielles Invest. Und wenn ich diese Entscheidung als Elternteil treffe, dann gebe ich auch ein Stück weit ans Kind die Entscheidung ab, wie lang möchtest du das machen. Das habe ich nicht in der Hand. Ich kann nicht sagen, und jetzt habe ich dir das bezahlt und das hat so viel gekostet und so viel Zeit und ich habe so viel geopfert, jetzt machst du das auch weiter. Das ist nicht sinnführend. Also dieses Diktatorische hätte ich jetzt fast gesagt, ja, also diese wirklich Autorität da auch zu präsentieren von einem Kind, das führt in die falsche Richtung und dann überforderten wir und dann ist es auch ein falscher Ehrgeiz und dann ist es auch ein falscher Stolz. Ja, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Stolz und Ehrgeiz und Ehrgeiz. Ja, wenn ich ehrgeizig bin, weil ich ein Ziel habe und das erreichen will und da Leidenschaft habe und Spaß dran und diesen Stolz habe, weil ich was geleistet habe und mich nicht über andere stelle, ja, dadurch, sondern einfach sag, boah, ich habe das geschafft. Ja. Das ist eine große Freude und die ist richtig und die ist auch zu fördern. Aber wenn es in die falsche Richtung geht und man merkt, das Kind hat keine Lust mehr, es distanziert sich von den Freunden, es sitzt vielleicht sonst im Zimmer oder es weint oder es kommt damit gar nicht klar, auch mit dem Druck nicht. Ja. Und man hat vielleicht schon sogar einen Mentaltrainer geholt oder da, dass man festgestellt hat, okay, oder herausfinden wollte, ja, woran liegt es jetzt. Aber wenn man wirklich feststellt, es überfordert mein Kind, darf man diesen falschen Ehrgeiz nicht reinlegen und dann nicht sagen, du Kind musst das jetzt machen, weil ich rühme mich in den vielen Sitzungen immer mit dir.
Ja. Was mich noch bewegt hat, als wir darüber gesprochen haben, dass wir das heute zum Thema machen, war so ein bisschen auch der Blick so in meine Vergangenheit. Also ich habe ja schon erzählt, das ist ja ein Leistungssport gewesen, den ich da betrieben habe. Das war ja nichts mehr Hobby-like, sondern wirklich, es war auch innerhalb des Teams, in dem ich war, so ein Förderkreis. Da waren drei Jungs drin. Ja, und ich war einer davon und wir wurden eben auf Turniere vorbereitet. Und was ich ganz spannend fand, mein Vater war ein wirklich ausgezeichneter Sportler, ein Leichtathlet. Also der konnte vom Weitsprung bis Speerwerfen irgendwie so alles. Ja. Und das habe ich mal gefunden, der hatte so eine Truhe und da waren unzählige Urkunden und Gold- und Silbermedaillen drin. Also mit unzählig meine ich, weiß ich nicht, zwei riesengroße Stapel an Urkunden und ewig viele Goldmedaillen. Also so, dass du die Truhe aufmachst und denkst mal, was ist denn da los? Was hat dieser Mensch eigentlich so noch gemacht? Ja, also es war also richtig erschlagend für mich. Und in meinen familiären Recherchen war das für ihn damals die Suche nach Anerkennung bei seinen Eltern. Ja, also es war tatsächlich so, dass es völlig normal war, dass wenn er vom Wettkampf kam, dass er irgendwie Gold oder Silber nach Hause gebracht hat und hat das dann irgendwie so in seinem Zimmer dann deponiert und aufgehängt oder so, aber die Anerkennung gar nicht bekam. Ja, also er dachte, es wäre so sein Hebel, aber er bekam die Anerkennung nicht. Und ich hatte... Und wenn du sowas siehst als Kind, natürlich auch immer das Gefühl, okay, muss ich jetzt auch diese Leistung bringen? Also obwohl es von mir nicht gefordert war, ja, war das für mich dann trotzdem irgendwie so, ich muss das jetzt gewinnen hier, ja. Weil ich will auch eine Urkunde oder will meine Truhe füllen mit. Und diesen Ehrgeiz, den stelle ich halt schon auch bei Eltern fest, die vielleicht dann so am Wegrand stehen, ja, und dann ihre Kinder anfeuern, ist alles prima, aber die das aus meiner Sicht dann so weit übertreiben, dass sie sich selbst in ihrem Kind verwirklichen wollen. Weißt du, was ich meine? Also ja. Das eine ist ja das, was ich vielleicht selbst so als Elternteil erlebt habe oder auch nicht erreicht habe. Und dann entdecke ich mein Kind mit den Talenten, kriege die Bestätigung von außen. Trainer sagt, wow, was für ein Talent. Umfeld sagt, wow, was für ein Talent. Und dann gibt es ja durchaus einfach auch Eltern, die das dann so nehmen und so mehr draus machen. Ja, also das Kind im Grunde übergehen und sagen, so, und jetzt melde ich dich noch hier an und hier an und hier an und wir gehen jetzt dreimal die Woche statt nur einmal die Woche zum Training und so weiter. Das sehe ich als große Gefahr einfach auch fürs Kind selbst, weil das, finde ich, einfach so einen wichtigen, den Teil der Prägung auch wegnimmt. Ja, also mir hat das unfassbar viel gebracht, mich im Leistungssport messen zu müssen in Sachen Disziplin, ja, persönliches Wachstum, also auch das selbst hinterfragen oder hinterfragt werden, ja, auch zu verstehen, dass man als Team agiert, selbst im Fechtsport, wo man ja vermeintlich einfach nur allein ist, genau wie beim Golfen auch, bist ja eigentlich nur alleine, aber eigentlich auch Teil des Teams, ja. Mhm. Also da lernst du unglaublich viel. Und ich finde, wenn so eine Überforderung der Kinder stattfindet, ist das genommen und das ist was ganz Wertvolles, also im Sport.
An dieser Stelle möchte ich euch noch unbedingt auf unseren Partner Clank hinweisen. Clank begleitet Familien von Anfang an bei finanziellen Angelegenheiten. Die einfach zu bedienende App ist eine einzigartige Kombination aus Bankkonto, Sparplan, Cashback-Gutschriften und nachhaltigen Anlagen. So macht Sparen in der Familie, also im Clan, richtig Spaß. Lerne hier bei uns auf der Mindshift Elternplattform, wie du finanziell für die Zukunft deines Kindes oder deiner Kinder vorsorgst. Jede Woche veröffentlichen wir mit Clank einen Finanztipp in unserer Community, den du direkt ausprobieren kannst, um zu sehen, wie kinderleicht Sparen wirklich sein kann. Werde ein Held für deine Kinder und hol dir gleich die App für dein Smartphone.
Da gibt es einen tollen Film, King Richard mit Will Smith, der den Vater von Serena Williams dargestellt hat, der ja seine Töchter an die Spitze der Weltranglisten begleitet hat, als Coach, als Trainer. Und die Botschaft des Filmes war immer Spaß. Ja? Und er wollte seine Mädchen beschützen. Er hat sie rausgehalten von diesem Druck, von diesen Turnieren. Und er hat gesagt, nein, lasst mich alle mal nur. Meine Töchter sind jetzt mal hier in diesem Camp. Da ist es safe. Die spielen jetzt mal keine Cups, keine Turniere, die werden jetzt, und da war Serena schon ein Teenager und die Einzige, die auch nicht gespielt hat und alle dachten, um Gottes Willen, er vergeudet das Talent und er sagte, nein, ich will sie bewahren, ich will die Kinder schützen und sagte, vor jedem Spiel habe einfach Spaß. Und er hat im Film kam raus, er hat sehr verurteilt, ich weiß natürlich nicht, wie realitätsnah das ist, aber ich denke schon sehr, weil die Familie den Film sehr unterstützt hat. Im Film kam raus, dass er sich sehr darüber mokierte, über die Art und Weise, wie Eltern mit den Kindern umgehen, wie viel Ehrgeiz, wie viel Stress, wie viel Druck, wie viel sie auch schimpfen mit den Kindern. Und das bemerkt man natürlich auch am Golfplatz, wenn da besonders ehrgeizige Eltern als Caddy mitgehen oder dann sagen, Mensch, und jetzt hast du den verschossen und meine Güte, jetzt noch 2 Zentimeter mehr und wieso landet der nicht drin? Und anstatt zu sagen, hey, gut gemacht, egal was passiert, gut gemacht, super. Und da merkt man schon interessanterweise auch das Bindungsverhalten der Eltern, die Beziehung zu den Kindern, die eigenen Glaubenssätze, Vorsätze, Wunschvorstellungen, den Ehrgeiz. Und das macht natürlich vieles kaputt in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Das ist wie beim Hausaufgaben machen wahrscheinlich, ja, für alle Eltern, die jetzt zuhören und sagen, ich habe kein sportliches Kind daheim, aber man macht auch Hausaufgaben und dann hat man, ich kann mich immer noch erinnern, wie meine Mutter damals meinem Bruder, einer meiner Brüder hat sich echt geplagt da in der Grundschule, da diese Schwungübungen zu machen und da alles akkurat zu schreiben. Und sie hat ihm da eine Seite rausgerissen und hat gesagt, also nachdem er sich wirklich geplagt hat, das ist nicht schön, mach nochmal eine. Obwohl sie sonst ein Hippie war und ihr das eigentlich wurscht war. Aber ich kann mich daran noch erinnern, dass das einige Szenen gab. Und vielleicht kennt das der ein oder andere Elternteil auch in der Schule mit schulischen Leistungen, wenn das Kind eine schlechte Note nach Hause bringt. Wenn das Kind eben in der ersten Klasse noch nicht perfekte Schwungübungen macht, ja, was für Jungs überhaupt unglaublich herausfordernd und schwer ist, weil sie in der Feinmotorik einfach noch überhaupt nicht so weit sind wie die Mädels. Puls. Und auch das Gehirn noch ganz anders sich entwickelt in der Phase, nebenbei erwähnt. Aber da kann man sich selbst mal an die Nase packen und sagen, Mensch, wie gehe ich da jetzt eigentlich mit meinem Kind um? Was lege ich da jetzt rein? Und dann heißt es oft, das Leben ist kein Ponyhof, man muss das aufs harte Leben vorbereiten und da draußen wird es auch nicht verschont. Und ich sage, zu Hause darf die heile Welt schon auch lange existieren und dieses geborgene Nest ganz lange da sein. Und das es ist ja durch Studien bewiesen, dass Lernen am besten in einer sicheren Umgebung stattfindet. Also wir entwickeln unsere Potenziale und am meisten, und auch das Gehirn baut sich am meisten auf, also in Lernsituationen, in denen wir keine Angst haben. Wo wir uns wirklich, also explorieren nennt man das, dieses Entdecken von neuen Dingen, dass dieser Drang kommt erst, wenn wir uns sicher fühlen. Das kann man sich so vorstellen, wenn wir in einer Höhle sitzen und der Säbelzahntiger steht davor und wir wissen nicht, was wir essen und trinken können, werden wir uns keine Gedanken darüber machen, ein künstlerisches Bild da jetzt darzustellen, sondern wir sind mit ganz, unser Gehirn ist mit Überleben beschäftigt und hat ganz andere Dinge im Kopf oder Nahrungsbeschaffung oder. Und wenn ein Kind sich unwohl fühlt, deshalb ist Mobbing auch ganz, ganz schrecklich, ja, unwohl fühlt in einer Gruppe oder dem Lehrer gegenüber Angst hat oder sich wirklich unwohl fühlt, in einer, weil es das Gefühl hat, ich kann eh nie performen, ich kann eh nie genug richtig machen, dann wird dieses Kind eine Lernschwäche aufweisen, dann wird dieses Kind nicht so performen können, es kann gar nicht. Also das Gehirn ist gar nicht bereit zu lernen, weil es mit anderen Dingen beschäftigt ist. Mögen mich die, habe ich jetzt was Falsches gesagt, puh, was sagt denn dann die Mama oder schimpft der Papa dann wieder? Also es ist so wichtig, eine gesunde und sichere Lernumgebung zu schaffen, da können die Eltern natürlich einen Großteil dazu beitragen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite dann natürlich die Eltern, die sagen, Kind, mach, was du willst. Du kommst sowieso irgendwie durchs Leben. Man muss dir da ja gar keinen Rahmen vorgeben. Entschuldigung. Schau halt einfach, dass du weiterkommst. Wie du das machst, ist uns einerlei. Hab einfach nur Freude und Spaß. Und da hat man auch festgestellt, dass diese Kinder diesen Halt und diese Orientierung brauchen und dass der fehlt und dass dieser Rahmen und diese Wegweise, man kann sich das so vorstellen, man ist in der Wüste, ja, man hat keinen Führer dabei, der einem irgendwie sagt, da drüben ist die nächste Oase, man hat auch keinen Kompass, man hat kein Navi, nichts, man ist einfach da in dieser Wüste und soll jetzt das Wasser finden und dabei auch noch Spaß haben. Und das kann man übertragen auf Kinder, die wirklich keinerlei Orientierung und Halt haben, weil sie tun und lassen können, was sie wollen. Die fühlen sich lost, sie fühlen sich verloren, sie fühlen sich auch überlastet, da sind wir wieder dabei, weil sie also wahnsinnige Überforderung ist. Ja? Ich brauche Rahmen, ich brauche Wegweiser, ich brauche einen Kompass, damit ich weiß, wie ich dahin komme, wo ich hin will, ja, oder hin darf, ja, oder mich wohlfühle und sicher fühle.
Hin darf finde ich ganz gut. Also, ja. Also genau, dieses, es gibt einem vielleicht gar keinen, wo geht die Reise hin, sondern so wie es beim Ben eigentlich auch war, es war ein Entstehen. Ja, er ist zum Golfen mitgegangen, dann gab es halt mal den ersten eigenen Golfschläger, aber es war so, weißt du, so behutsam, es war jetzt nicht, oh wow, hier der Greg sagt, der super Talent und jetzt müssen wir alles kaufen, jetzt melden wir überall an, sondern er hat das im Grunde selbst entscheiden können und für ihn war es eher ein Weg als ein Ergebnis, ja. Also ich finde auch die Betrachtung des Ganzen als Projekt, finde ich gut. Es kann auch ein Ende haben. Ja, es könnte auch morgen vorbei sein, wenn sich Ben jetzt entscheidet und sagt, ich werde jetzt Fußballer. Ja, und das ist dann auch okay.
Sowas finde ich. Und wir haben ja von 5 Kindern jetzt ein Kind, der total Sport liebt und Golfen und Fußball und da auch sehr, sehr gut drin ist. Und dann haben wir ein Kind, die total Turnierreiten auf das steht. Und dann haben wir aber auch Kinder, die einfach ganz, ich wollte jetzt unter Anführungsstrichen normal ihren Alltag verbringen und sich am Nachmittag mit Freunden treffen und das Hobby ist Lesen beispielsweise, ja, oder Malen oder irgendwie. Aber wichtig ist natürlich, dass man schon, finde ich persönlich, eine Sache hat, wo man eine Präferenz drin hat und sagt, okay, ich liebe jetzt Klavierspielen und dann auch die Förderung bekommt. es ist schon sehr bitter, wenn ein Kind ein Talent hat und dass keine finanziell beispielsweise die Möglichkeiten nicht da sind, gefördert zu werden. Das machen die Amerikaner, finde ich, ganz gut im schulischen Rahmen. Wenn Eltern da das Geld nicht haben, dann gibt es Stipendien, dann wird das subventioniert und wird das gefördert und gibt es die Möglichkeiten. Da fallen bei uns sehr, sehr viele Kinder durch den Raster, weil Musikunterricht kostet Geld. Nachhilfe kostet Geld und Bildung, haben wir gestern auch gehört, ist eines der größten Hebel und Schlüssel, vor allen Dingen für Mädchen, für Frauen. Ein sicheres und gesundes Leben zu führen. Und das muss man sich nach wie vor im 21. Jahrhundert auf der Zunge zergehen lassen. Und es ist aber noch was Spannendes. Ich habe letzte Woche noch eine Studie gelesen, die ich sehr interessant fand. Da geht es jetzt auch ums Loben beispielsweise. Vielfach heißt es ja, na, man soll nicht zu viel loben, aber auch nicht zu wenig. Und Eltern sagen dann, wie geht das jetzt? Wann ist richtig, wann nicht? Wann ist falscher Ehrgeiz? Wann überlaste ich? Deswegen machen wir diese Folge. Und es gibt eine Studie, dass seit 2000, wo es ungefähr begonnen hat damit, jetzt nicht mehr diesen autoritären Erziehungsstil, das sehr, sehr wichtig war und richtig war, dass man den eben abgelegt hat. Und sich Eltern dann ein bisschen ausprobiert haben und geschaut haben, in Wahrheit, in welche Richtung geht's, auch mit Schulformen experimentiert haben, mehr oder weniger, also vor 100 Jahren schon natürlich Montessori oder Waldorf, aber dann gab es ja Jennerplan und alle möglichen Schulen, Reformschulen, die im Prinzip noch immer am Ausprobieren sind, in welche Richtung geht das, ja, muss man ja durch Langzeitstudien mal begleiten. Aber da ist herausgekommen in einer Studie, dass Narzissmus extrem zugenommen hat. Seit dem Jahr 2000, 2003 ungefähr, dass immer mehr narzisstische Strukturen auch diagnostiziert werden. Und man hat natürlich sich die Frage gestellt, woran liegt das? Und man hat zwei Indikatoren, wesentliche Indikatoren herausgefunden. A, das Verhalten der Eltern. Ja, und zwar einerseits ein sehr kühles Elternhaus, sehr kaltes, wenig emotionales Elternhaus fördert narzisstische Züge. Und narzisstische Züge haben wir alle, sonst würde man gar nicht vor die Tür gehen können und uns trauen, uns zu zeigen. Aber ungesunde, denn diesen ungesunden Narzissmus, der sich über andere stellt, der vielleicht auch eine extreme Verletzlichkeit in sich trägt, gibt es auch diesen vulnerablen Narzissmus. Man ist eigentlich wegen jeder Kleinigkeit gekränkt. Ja. Und Teil 2, elterliches Verhalten, unfassbares Loben, das Kind auf ein Podest stellen, egal was das Kind macht. Ja. Und wenn es mit 8 Jahren 3 Schritte macht, sagt, mein Gott, Kind, und du kannst laufen und großartig. Also dieses überzeichnete das Kind auf einem Podest stellen, sorgt dafür, dass das Kind das Gefühl bekommt, ich bin was Besonderes. Und das ist dieser Narzissmus. Ja. Und das hat man natürlich die Gefahr beim Sport auch, muss man so sagen. Wenn das Kind in diese Richtung denkt, ich bin jetzt was Besonderes, weil ich den Platz 1 gemacht habe und immer wieder in Folge und diese Erwartung dann auch hat an sich und sich über andere stellt. Da ist natürlich Mannschaftssport ganz toll, auch in einem Team arbeiten ganz toll, auch die Erfahrung zu machen, aha, da gibt es auch andere, die besser sind, die Welt geht nicht unter, ich bin trotzdem wertvoll. Gut, richtig, wichtig. Und ja, ich darf auch Fehler machen und ich kann die auch machen. Also ich muss auch nicht immer überperformen. Also ganz spannende Beobachtungen, finde ich.
Achso, das finde ich auch sehr gesund. Also so den Platz im Team zu finden, ohne jetzt immer der Frontrunner zu sein. Ja? Man muss ja nicht immer der oder die immer vorne mitrennt und alles gewinnt und so weiter. Ja. Ich glaube, das macht auch mehr kaputt. Also wenn ich mir überlege bei The Voice of Germany, ja, wer da teilweise angemeldet wird und nicht singen kann, ja, oder bei Deutschland so den Superstar, ja, so, ja. Da frage ich mich manchmal, sind die Familien eigentlich wahnsinnig? Ja, dem Kind zu sagen, du kannst singen, das finde ich nicht fair.
Das ist so ein Phänomen. Ja, das ist genau das, wo du sagst, bei DSDS hat man es gesehen.
Ich wäre stinksauer. Wenn mir einer sagt, du kannst singen, schick mich da ins Fernsehen, ich mache mich da zum Vollhorst. Da würde ich denken, ich habe keine Freunde oder ich habe keine Familie, ja, die mich
aber
liebt.
Aber genau da fördert man den Narzissmus. Ja. Und die stehen ja dann oft da und sagen, ja, also die Jury hat versagt. Ja, also alle anderen sind da die Idioten, aber ich kann das. Und die Eltern noch, ja, du kannst das, Schatz, du bist der Beste. Die wissen es halt nicht. Und das fördert diesen ungesunden Narzissmus. Das ist, ich bin die Allmacht, ich bin was Besonderes und alle anderen haben im Grunde keine Ahnung.
Ja. Ne? Okay, die letzte Frage, bevor wir das Ding hier zumachen. Wie ist denn das so, andere Perspektive, wie ist denn das so als Spielermama? Ja? Also ich beobachte ja mit voller Begeisterung, wie du dann quasi auch so in diese Rolle reinkommst. Ja? Also voller Stolz, hey, mein Kind, toll, was passiert hier eigentlich? Also auch so eine gewisse Überraschtheit auf der einen Seite, aber auch diese Freude und dieses Engagement auf der anderen Seite.
Naja, ich bin total überrascht und überwältigt, weil ich absolute Katastrophe sportlich bin. Also ich habe keinen Ball gerade schießen können früher, wirklich. Ich wurde immer beim Völkerball als Letzte oder Vorletzte gewählt. Ja. Ja.
Ich als erstes gewählt.
Nein, das ist süß von dir. Das war auch echt schlimm. Ich habe mich vor der Sportstunde gefürchtet. Mhm. Ich konnte mir das gar nicht ausdenken, dass jemand Freude daran hat, am Ballsport. Und deswegen ist es natürlich ein Stück heilsam, jetzt meinen Sohn zu sehen, wie er totalen Spaß dran hat und wie er auch Erfolgserlebnisse hat. Ich achte da natürlich sehr darauf, dass er auf dem Boden bleibt, dass er da, und das ist er auch, also er ist vom Typ her jemand, der nicht abheben würde. Er ist ein sehr, sehr empathischer, sehr sozialer, der versteht sich mit allen anderen, die lieben den auch. Er baut andere auf, er zeigt ihnen, wie sie da besser schießen können. Also da ist er, das ist mir auch echt wichtig. Und ich stehe da und staune. Ja, also es ist wirklich, ich war ja selber auch im Golfplatz, putten kann ich, aber da über die Ferne, der schießt ja seine 200 Meter, ist ja unglaublich, ich triff das Ding nicht mal. Bei mir ist der Rasen dann löchrig, wenn ich anfange.
Das ist ein Bunker gebaut, nee, nennt man das dann wahrscheinlich.
Deswegen, ich bin da voller Faszination und beobachte sehr gut, wie es mir damit geht. Ich glaube, wenn ich einmal das Gefühl hätte, so jetzt geht es in eine seltsame Richtung, würde ich definitiv eine Bremse reinlegen oder mal wieder erden.
Aber es war voll süß. Wir durften ja gestern so mitlaufen in einem gewissen Abstand, ja. Und also du hast wirklich peinlichst darauf geachtet, dass wir da nicht zu nahe kommen, dass es keine Strafpunkte gibt. Und wir wurden gebrieft mehrfach vorher, ja, wo man hier zu laufen hat und wie das jetzt läuft. Und als du dann auch so, das fand ich innerlich einfach so, war für mich so ein Fest, als dann auch gefahren, hey, das ist jetzt ein Viererflight, ja, und jetzt, hat er jetzt ein Birdie gemacht. Dann habe ich der Anna versucht beizubringen, was ein Birdie ist oder dass ich es aussprechen konnte, fand ich lustig. Also das ist einfach, man kommt dann so rein, ja, und man merkt einfach, wie man dann auch selber aufblüht. Ja. Ja. Ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, hey, ist ja voll interessanter Sport, ja. Also was wir da gelaufen sind, tolle Umgebung, tolles Wetter, toller Golfclub, also muss man auch sagen.
Man lernt so viel und ich liebe es ja zu lernen. Und für mich ist das faszinierend, wenn ich am Freitag nicht weiß, was heißt Viererflight und was heißt, also diese Etikette nicht kenne, und am Sonntag weiß ich schon.
Ich habe nachts eingearbeitet, ich habe noch 15 Podcasts gehört zu dem Thema.
Das finde ich faszinierend. Sowas finde ich toll. Und ich stand ja tatsächlich 9 Loch im Regen und bin da mitgelaufen, die 3 Stunden. Und habe mich total gut gefühlt. Ich dachte, ist das erholsam. Das bringt einen runter. Das ist in der Natur. Es macht mir gar nichts aus, dass es in Strömen geregnet hat. Ja, alles war nass, aber ich stand da draußen und fand es gut. Und das ist faszinierend, weil das würde ich ja sonst nie machen. Außer ich gehe jetzt Parasol sammeln, Pilze sammeln. Ja, dann würde ich das auch noch machen. Ja. Das heißt, man macht ganz viel, wenn man Freude und Leidenschaft bei etwas hat. Und darum geht's. Also vielleicht das als Schlusswort, wenn das Kinder Freude haben, dass sie Leidenschaft haben, dass sie eine Begeisterung, dass die Augen noch leuchten. Du siehst das in den Augen der Kinder, ob das jetzt noch der richtige Weg ist oder nicht. Und solange die leuchten, ja, und ist alles gut.
Das lassen wir genauso stehen. Danke, Katie, und bis zum nächsten Mal.